Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Ende ging es deutlich schneller als gedacht. Die USA und Iran wollen ihren Krieg beenden und haben dafür gestern Abend eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ein wichtiger Punkt aus Sicht der Weltwirtschaft, die Straße von Hormuz soll ab sofort wieder geöffnet werden, zunächst ohne Maut. Ob das so bleibt, muss noch geklärt werden, ebenso wie die Zukunft des iranischen Atomprogramms. Das soll in den nächsten 60 Tagen passieren und dann bleibt die Frage, ob ein belastbares Friedensabkommen zustande kommt.
Die Unterschrift war eine Überraschung, ganz nach dem Geschmack des US-Präsidenten im Schloss von Versailles. Hier wurde auch der Erste Weltkrieg beendet. Nach dem Abendessen mit dem französischen Präsidenten Macron verkündet Trump gestern stolz: In Versailles habe er unterschrieben, ruft Trump. Die Details sollen in den nächsten 60 Tagen verhandelt werden. Geeinigt hat man sich schon auf ein sofortiges Ende des Krieges, auch im Libanon. Unklar ist aber, ob auch Israel bereit ist, die Kampfhandlungen einzustellen. Eine Einigung gibt es auch über das Ende der gegenseitigen Seeblockaden in der Straße von Hormuz. Über was noch konkret verhandelt werden muss, ist ein Zeitplan für die Aufhebung aller Sanktionen gegen Iran. Außerdem eine Vereinbarung über das Atomprogramm. Konkret geht es um das angereicherte Uran in Iran. Und woher die verabredeten 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau in Iran kommen sollen, Trump hat heute erneut betont, das Geld komme nicht aus den USA. Trotz offener Fragen, Vizepräsident Vance sieht in dem Abkommen schon jetzt einen großen Erfolg. Das Atomwaffenprogramm ist zerstört. Dem widerspricht der Demokrat und ehemalige Außenminister Blinken. Er schreibt, der Versuch, das iranische Atomprogramm wieder auszulöschen, sei gescheitert. Auch aus den eigenen Reihen kommt Kritik. Reagan dreht sich im Grab um, schreibt der republikanische Senator Cassidy. Das Abkommen sei der schlimmste außenpolitische Fehler seit Jahrzehnten. Die Vereinbarung soll ab sofort in Kraft sein. Und tatsächlich, der Radar zeigt erste Schiffsbewegungen in der Straße von Hormuz. Trump ist zurück in den USA. Der große Moment in Versailles ist vorbei. Jetzt muss in 60 Tagen aus einer Unterschrift ein dauerhaftes Abkommen werden.
Benjamin Weber in Istanbul. Was hören Sie? Wie wird die Vereinbarung im Iran bewertet?
Offiziell als Erfolg. Vor wenigen Minuten ist ein schriftliches Statement des obersten Führers veröffentlicht worden, in dem er noch mal ganz deutlich darauf hinweist, dass die USA massive Zugeständnisse gemacht haben, um dieses Abkommen mit dem Iran unterschreiben zu können. Das ist mutmaßlich auch an die Hardliner in den eigenen Reihen gerichtet, die auch Probleme damit haben, mit den USA zu verhandeln. Wir haben heute sehr viele Gespräche mit Menschen im Iran geführt und da ist die Stimmungslage doch sehr gemischt. Es gibt durchaus einige, die sich von dem Abkommen jetzt erhoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage, die ja katastrophal ist, jetzt ein bisschen bessert. Aber dann ist da doch auch sehr viel Enttäuschung und sehr viel Wut darüber, dass jetzt nach dem Krieg, der ja eigentlich von Donald Trump begonnen wurde, um das Regime abzulösen, dieses Regime noch an der Macht ist und die Menschen weiterhin unterdrückt, festnimmt, foltert und in den Gefängnissen auch hinrichtet.
Dankeschön, Benjamin Weber in Istanbul. Und zur Absichtserklärung zwischen den USA und Iran sendet das Erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Und diese Erklärung ist auch eines der Top-Themen beim EU-Gipfel, der am Abend in Brüssel begonnen hat. Die 27 Staats- und Regierungschefs beraten unter anderem über die geplante Minenräumung in der Straße von Hormuz. Dabei soll auch Deutschland eine wichtige Rolle spielen.
Als sich am Abend die Regierungschefs zu ihren Beratungen treffen, zeigen sich viele erleichtert über das Abkommen, das Präsident Trump gestern unterzeichnet hat. Nun könnte es schnell gehen mit der Marinemission zur Sicherung der Straße von Hormuz. Der Kanzler aber bremst.
Das ist ein großer Schritt nach vorn, dass dort die Waffen schweigen, dass auch die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormuz wieder gewährleistet wird. Wir werden in Ruhe im deutschen Kabinett darüber zu beraten haben, was das dann auch an Möglichkeiten für uns eröffnet, hier behilflich zu sein.
Die beiden deutschen Marineschiffe Mosel und Fulda haben heute den Suezkanal durchquert auf dem Weg in die Region. Für ihren Einsatz zur Minenräumung braucht es noch ein Mandat des Bundestags. Was auf die Europäer in der NATO zukommt, das hatte am Morgen US-Verteidigungsminister Hegseth unmissverständlich klargemacht. Sie sollen selbst für die konventionelle Sicherheit ihres Kontinents sorgen. Die NATO war zu lange ein Papiertiger und eine Einbahnstraße. Aber täuschen Sie sich nicht. Wir machen jetzt eine echte Prüfung, um sicherzustellen, dass die NATO schnell und unumkehrbar von Europa geleitet wird. Mit sofortiger Wirkung ziehen die USA zentrale militärische Ressourcen aus dem NATO-Pool zurück. Die genaue Liste ist geheim. Es soll sich aber unter anderem um mehr als 50 Kampfflugzeuge handeln, auch zahlreiche Flugzeuge zur Luftbetankung, dazu Flugzeugträger und die Hälfte aller Zerstörerverbände. Und das ist erst der Anfang. Direkt von der NATO kommt auch der ukrainische Präsident zum EU-Gipfel. Anders als oft zuvor spielt Selenskyj diesmal aber keine Nebenrolle. Selenskyj kommt heute in einer Position der Stärke. Die Beitrittsgespräche haben begonnen und die Finanzierung der Ukraine ist zunächst gesichert. Jetzt drängt der ukrainische Präsident die Partner schnell, neue, deutlich härtere Sanktionen gegen Russland auf den Weg zu bringen.
Die Ukraine hat die russische Hauptstadt Moskau massiv angegriffen und dabei eine wichtige Ölraffinerie in Brand gesetzt. Bilder zeigen riesige Rauchschwaden im Süden der Stadt. Bewohner der Umgebung mussten in Sicherheit gebracht werden. Durch die Drohnenattacken war außerdem der Luftverkehr gestört. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte nach den Angriffen wörtlich: Wenn die Ukraine brennt, wird auch Moskau brennen.
Moskau am frühen Morgen. Die russische Flugabwehr schießt eine ukrainische Drohne ab. Doch andere dringen durch den Abwehrring und setzen eine Großraffinerie in Brand, nur 15 Kilometer vom Kreml entfernt. Das russische Verteidigungsministerium spricht von mehr als 500 abgeschossenen Drohnen landesweit, fast 200 davon in der Region Moskau. Alle Moskauer Flughäfen unterbrachen ihren Betrieb, viele Flüge wurden gestrichen. Die Stimmung im Stadtzentrum zwischen Besorgnis und Trotz. Es ist etwas beängstigend, aber wir haben nichts zu befürchten hier im Zentrum. Ich glaube, in den Außenbezirken haben die Leute Angst. Natürlich machen wir uns manchmal Sorgen, aber eigentlich ist alles sicher. Russland ist ein starkes Land. Wir werden es schon schaffen. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister nannte Ukraines Präsident den Angriff einen vollen Erfolg. Unsere weitreichenden Sanktionen treffen russische Raffinerien sehr effektiv. In Russland gibt es schon Engpässe beim Kraftstoff. Kreml-Chef Putin heute beim Empfang von Vertretern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN. Zum Angriff auf seine Hauptstadt gab es kein Wort. Dort in Moskau dürfte sich das Kraftstoffangebot allerdings weiter verknappen. Diese Raffinerie deckte bislang ein Drittel des Bedarfs der Region ab.
In Deutschland gibt es zwar anspruchsvolle Vorgaben für den Umweltschutz, doch bei deren Umsetzung gibt es enorme Defizite. Zu dieser Einschätzung kommt der Sachverständigenrat für Umweltfragen in einem Gutachten. Er berät die Bundesregierung. Gesetze seien oft zu bürokratisch, es gebe zu viele Ausnahmen und zu wenig Kontrollen. Die Folge: Zentrale Umweltziele werden nicht eingehalten. Luft, Wasser und Böden könnten eigentlich sauberer sein.
Gasflaschen gefüllt mit Kühlmitteln, sogenannte künstliche F-Gase, vielfach eingesetzt in Kühlgeräten und Klimaanlagen. Die Gase sind extrem klimaschädlich und sollen schrittweise vom Markt verschwinden. Das treibt die Preise und fördert illegalen Handel. Die Gase kommen über den Seeweg aus Asien nach Europa. Experten sprechen von Gewinnspannen wie im Drogengeschäft.
Es ist tatsächlich so, dass Umwelt- und Klimakriminalität noch immer wahrgenommen werden, als wenn es darum ginge, ob ein einzelnes Blümchen im Naturschutzgebiet ausgerupft wird. Das ist aber nicht mehr das Thema. Wir haben es hier mit organisierten Tätergruppen zu tun.
Um denen auf die Spur zu kommen, fehlen den Ermittlern oft Befugnisse, etwa zur Telefonüberwachung. Nur ein Beispiel von vielen. Die Experten vom Umweltrat sehen insgesamt Lücken bei der Umsetzung von Umweltrecht, angefangen bei den Gesetzen.
Die sind mitunter vage formuliert, sie enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe, komplexe Ausnahmeregelungen und ehrlich gesagt manchmal auch Regelungen, die in der Praxis gar nicht funktionieren.
Sorgen bereitet den Experten auch das hohe Reformtempo der Bundesregierung, ein Risiko für schlechte Gesetze. Die SPD-Fraktion betont dagegen die Chancen durch weniger Bürokratie.
Ich habe den Eindruck, dass bislang vor allen Dingen immer darüber gesprochen wird, über Reformen, als etwas Negatives. Aber es kann auch etwas Beschleunigendes, etwas Positives sein.
Das Umweltministerium will das Gutachten nun auswerten.
Schlecht umgesetzter Umweltschutz hat nicht nur Folgen für Klima und Natur, sondern führt auch zu wirtschaftlichen Schäden. Nicht die Umweltziele seien das Problem, sondern ihre Durchsetzung in der Praxis, so der Umweltrat, und fordert Bund und Länder auf, gemeinsam mehr zu tun, sprich bessere Gesetze und klarere Zuständigkeiten.
Fast 5 Millionen Menschen werden zu Hause gepflegt, meistens von Angehörigen. Diese können deshalb oft nur in Teilzeit arbeiten, etwa Eltern von Kindern mit Behinderung. Ihnen droht dadurch im Alter eine geringere Rente. Die Pflegekasse gleicht das unter bestimmten Bedingungen aus, bislang. Denn durch die Pflegereform der Bundesregierung soll sich das ändern.
Martina Bell greift ihrer Tochter unter die Arme. Seit 21 Jahren jeden Tag. Denn Luisa hat eine Genmutation, ist auf ständige Hilfe angewiesen, etwa beim Essen. Auch sprechen kann sie nicht. Für die Mutter aus Oberschwaben eine Lebensaufgabe.
Wenn man vielleicht die eigenen Eltern pflegt, dann sind es 5 bis 10 Jahre. Aber das eigene Kind pflegt man unter Umständen ein Leben lang.
Ein Leben lang und bald möglicherweise mit weniger Rente als erwartet. Denn mit der geplanten Pflegereform bekämen pflegende Angehörige wie Sie weniger Rente. Wer durch die Pflege von Angehörigen weniger oder gar nicht arbeiten kann, für den zahlt bisher die Pflegeversicherung die Rentenbeiträge zu 100%, unter bestimmten Voraussetzungen und auf Basis eines durchschnittlichen Arbeitsentgelts. Die geplante Reform sieht eine Kürzung auf 70% vor. Das betrifft in Deutschland laut der deutschen Rentenversicherung 1,7 Millionen Menschen. Der Gesundheitsökonom Stefan Gress befürchtet, pflegende Angehörige könnten durch die Reform in die Altersarmut rutschen.
Das kann dann zu dem Effekt führen, dass die Personen dann in die Grundsicherung rutschen, was wiederum dann zusätzliche Ausgaben für den Steuerzahler bedeutet.
Für Mutter Martina Bell fühlt sich die geplante Reform an wie ein Schlag ins Gesicht.
Weil wir benachteiligt sind über Jahre, Einschränkungen erleben über Jahre und diejenigen sind, die jetzt sparen sollen.
Ob die Pflegereform wie geplant vor der Sommerpause beschlossen wird, unklar.
Heiße Tage, tropische Nächte und schwere Gewitter. Deutschland steht kurz vor einer mehrtägigen Hitzewelle. Morgen gilt fast für das ganze Land eine Hitzewarnung. Vielerorts sollen die Temperaturen auf über 30 Grad klettern. Darunter ächzen nicht nur Ältere, Pflegebedürftige und Kranke. Auch Kinder können die hohen Temperaturen nicht gut vertragen. Das zeigt auch ein Beispiel aus einer Kita in Stuttgart.
Wasserspiele auf der Dachterrasse, im Schatten unter Sonnensegeln, das ist heute das Programm in der Stuttgarter Kita Polyphant. Zumindest am Vormittag, bevor die große Hitze kommt.
Wir gestalten unseren Tagesablauf nach der Temperatur. Das heißt, wir sind vormittags draußen und eher in der Nachmittagszeit eher drinnen. Das Wohl des Kindes geht an erster Stelle. Und wenn wir merken, einfach für uns Mitarbeiter ist es schon zu heiß, dann ist es für die Kinder viel zu heiß.
Vor allem in Städten kann die Hitze schnell zum Problem werden. Die Kita Polyphant liegt über einem Parkplatz an einer stark befahrenen Straße inmitten dichter Bebauung. Beton und Autos strahlen Wärme ab, die Häuser blockieren frische Luft, die Hitze staut sich. Laut UNICEF sind in Deutschland mehr als 8 Millionen Kinder von Dürren und extremen Hitzewellen betroffen.
Kinder sind eine besonders vulnerable Gruppe, insbesondere wenn es um heiße Temperaturen geht, wie wir sie ja jetzt gerade haben. Das hat biologische Faktoren. Der Körper ist nicht so hitzeresistent wie ein gesunder erwachsener Körper. Die Kinder atmen viel schneller, sie brauchen mehr Flüssigkeit.
In Schorndorf bei Stuttgart könnte die Hitze gestern gar zu einem tragischen Todesfall geführt haben. Ein Kleinkind wurde über Stunden im Auto vergessen, es verstarb noch vor Ort. Eine Obduktion soll nun klären, ob die Hitze ursächlich für den Tod des Kindes war. In der Kita Polyphant hat man Maßnahmen getroffen, um die Hitze nicht zur Gefahr werden zu lassen. Sonnenschutzfolien verdunkeln die Fenster, Ventilatoren stehen bereit. Aber klar ist auch, raus in die Hitze gehen Sie heute nicht mehr.
Und wie das Wetter im Einzelnen wird, hier unsere Vorhersage für morgen, Freitag, den 19. Juni.
Die Wärmebelastung ist morgen groß. Dazu können sich in der schwülen, heißen Luft später Hitzegewitter entladen. Bereits in der Nacht breiten sich von den Niederlanden Wolken aus. Regional gibt es kräftige Schauer und Gewitter, sowohl in der Nacht als auch am Vormittag im Norden. Sonst ist es oft sonnig am Tag, später einzelne unwetterartige Hitzegewitter. Schwerpunkte aus heutiger Sicht, Teile Baden-Württembergs und am Abend der Westen. In der Nacht tropische 22 Grad am Niederrhein, 12 Grad in den Alpentälern. Am Tag an der Ostsee 25 Grad, 38 Grad im Südwesten. Am Samstag häufig Sonne, vor allem in der Osthälfte und im Norden hier unter Wolkenschauer und Gewitter örtlich Unwetter. Auch am Sonntag häufig Sonne, größere Quellwolken, Schauer und Gewitter. Im Norden ist die Luft trockener, ähnliches Wetter am Montag.
In den Tagesthemen heute gegen 22.30 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um die Folgen der Absichtserklärungen zwischen den USA und Iran. Und wir schalten nach Moskau, wo die ukrainischen Angriffe für Verunsicherung sorgen. Und hier geht's jetzt weiter mit Ellen Inni und dem Brennpunkt.